Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das Fernsehen sorgt immer wieder für Aufregung. Heute live im Weißen Haus das Wortgefecht zwischen Trump und Zelensky. Das wird großartiges Fernsehen sein, hat Donald Trump zum Schluss gesagt. Wahrscheinlich hat nicht viel gefehlt und der amerikanische Präsident hätte gesagt, you are fired. Trump Reality TV. Doch darüber wollen wir in dieser Fazitstunde nicht sprechen, sondern über die Aufregung vor 25 Jahren, als Big Brother auf Sendung ging und das Reality-TV auch in Deutschland höchst profitabel in Schwung kam. Dann sprechen wir über einen Journalisten, der Fernsehmoderator werden wollte, doch kein Fernsehmoderator werden konnte, Thilo Mischke. Die Debatte um ihn hat zum Jahreswechsel für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt hat er sich erstmals selbst ausführlich dazu geäußert. Außerdem gibt's in dieser Fazitstunde eine Tanzpremiere in Dresden-Hellerau, eine Theaterpremiere in München. Bei George Orwell ist Big Brother eine Figur, die niemand zu Gesicht bekommt, die aber alles sehen kann, die totale Überwachung. Vor genau 25 Jahren ist Big Brother ins Fernsehen gekommen. 10 Kandidaten der Show wurden in einen Container eingeschlossen.
Tritt ein, dies ist jetzt dein Zuhause.
Die Computerstimme von Big Brother. Und die anonymen Fernsehzuschauer konnten hautnah verfolgen, wie die Menschen sich aufgeführt haben, Tag und Nacht beobachtet. Die Kritik an der RTL-Sendung war damals massiv. Bundesinnenminister Otto Schily zum Beispiel sprach von einem Verstoß gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Doch da die Neugierde des Publikums groß war, die Einschaltquoten also sehr, sehr beachtlich, stimmte der Profit für RTL. Das Geschäft war so gut, dass sich das Format weiterentwickelt hat. Reality TV boomt noch heute. Was da vor 25 Jahren mit Big Brother ins Fernsehen kam, das möchte ich nun mit Claudia Wieck besprechen. Sie ist die Leiterin Audiovisuelles Erbe Fernsehen an der Deutschen Kinemathek in Berlin und zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend, Frau Wieck.
Schönen guten Abend.
10 Menschen wochenlang eingeschlossen auf engem Raum und dabei gefilmt. Was bekamen denn die Fernsehzuschauer da zu sehen? Was bekamen sie geboten?
Ja, also wir haben am Anfang gewitzelt, nachdem, wie Sie sagen, ja, diese Verbotsdiskussion vorher stattgefunden hatte, ob eigentlich Langeweile auch gegen die Menschenwürde verstößt. Weil am Anfang war es wirklich wahnsinnig langweilig, weil die KandidatInnen natürlich anders als heute überhaupt kein Gefühl dafür hatten, wie sie vor der Kamera und im Fernsehen wirken. Die haben halt gekocht und die haben sich die Nägel gemacht, die haben sich ein bisschen kennengelernt, da war eigentlich nicht viel Großes los. Das Interessante ist eigentlich draußen passiert, weil nämlich je mehr Leute da aus Neugier zugeguckt haben, desto mehr hat sich auch das Feuilleton eingeschaltet. Plötzlich war das so hip, dazuzugehören. Ich erinnere mich, dass Roger Willemsen plötzlich anfing, darüber groß zu schwärmen. Und dann hat sich das an sich selber entzündet. Und am Ende, als die Finalisten rausgegangen sind, tobte wirklich Deutschland bei der Frage, wird es Jürgen oder John? Und danach ist eben im Fernsehen, in diesem Reality-Fernsehen, nichts mehr so gewesen wie vorher, weil das eben ein sehr erfolgreiches Format geworden ist.
Also eine Staffel nach der anderen ging dann durchs Fernsehen und zwar nicht nur in Deutschland, das muss man natürlich sagen, es war keine deutsche Erfindung.
Nein, also es ist eine niederländische Erfindung von Endemol. Es hatte also auch wir Journalisten, ich habe ja damals auch als Journalistin gearbeitet, wir hatten dann schon mal so ein bisschen nach Holland rüber geguckt, da war das auch ganz ähnlich gewesen. Heute ist es halt so, dass die KandidatInnen sehr genau wissen, wie sie wirken, auch mit schon so einer Agenda reingehen. Meistens sind es InfluencerInnen, die auch eben nochmal Traffic haben wollen im Internet und sich jetzt auf ganz andere Sachen einlassen als damals. Also es ist wirklich ziemlich harmlos gewesen. Aber für uns auch im Museum ist es eben der Punkt, es gibt ein Vor-Big Brother und es gibt ein Nach-Big Brother. Mhm. Und die Tatsache, dass man jetzt weiß, wie man als nicht prominenter Mensch da drin prominent werden kann, das hat es eben damals vor 25 Jahren gegeben.
George Orwell beschreibt einen totalitären Staat und die Allmacht oder die Ohnmacht des Einzelnen. Das ist ein Albtraum. Aus der Idee der Überwachung hat RTL jetzt ja puren Voyeurismus gemacht, kann man glaube ich behaupten. Warum war denn Big Brother so erfolgreich? Wegen der Spiele, wegen der Belohnungen, die es ja auch immer zwischendurch mal gab?
Ja, also ich meine, ich muss sagen, als Fernsehzuschauerin, man darf nicht vergessen, es gab die Streamer noch nicht. Da hatte man natürlich auch das Gefühl, toll, es hört nicht auf. Ja, es kommt jeden Abend, ich kann mir jetzt eine Spezi aussuchen und ich kann die ganze Zeit dabei sein. Man konnte auch im Internet weitergucken. Das war schon eine Erfüllung von so einem Fernsehgedanken, dass Menschen so verfügbar sind. Heute leben wir ja auch in einer ganz anderen Gesellschaft. Wir werden vielmehr auch wirklich in der Öffentlichkeit überwacht. Wir müssen unsere Daten ganz anders schützen. Das alles war damals noch nicht so populär. Und zum Beispiel Jürgen Milzki, mit dem ich ein Gespräch geführt habe im Museum, der hat auch gesagt, ich wollte einfach erstmal wissen, was da so ist. Das war so eine Neugiergeschichte. Der ist aber bis heute, ist der erfolgreich in diesem Business unterwegs. Der wäre nie so reich geworden und so erfolgreich und so bekannt, wenn er da nicht mitgemacht hätte. Das wussten die damals aber noch nicht.
Sagen Sie noch 2, 3 Stichworte zu ihm.
Also Jürgen Milski war einer von der ersten Besetzung. Man nannte die damals immer nur mit den Vornamen Jürgen und John und Andrea. Und der ist bis ins Finale gekommen. Er war Feinblechner bei Ford. Wenn er da geblieben wäre, dann wäre er, glaube ich, heute arbeitslos. Und er ist dann halt durch seine Berühmtheit nach Mallorca gegangen und singt da auf dem Ballermann, macht bei allen möglichen Shows mit. Es gibt ja heute auch so ein Ranking. Man geht sozusagen von einer Reality-Show los und dann ist man vielleicht auch mal im Big Brother-Container und am Ende ist man im Dschungel. Das ist sozusagen die Krone.
Dschungelcamp.
Im Dschungelcamp, ja, und ist dann irgendwie Kaninchenhoden oder sowas. Und das hat er auch alles mitgemacht und ich finde das ganz interessant, weil man eben an dieser ersten Staffel halt sieht, dass sie noch nicht wussten, was sie da taten. Ich glaube, auf allen Seiten war das so. Wir ZuschauerInnen wussten noch nicht so richtig, was wir da angefacht haben. Die, die drin waren, wussten noch nicht, wie sie auf diese Kamera reagieren sollten. Und die, die diese Produktion gemacht haben, waren auch noch viel zahmer als das, was heute passiert.
Also ein bisschen Learning by Doing auch.
Ja, man konnte sozusagen dabei zugucken, wie dieses Genre entsteht.
Und zwar die Macher und die Beteiligten.
Ja, genau, alle drei eigentlich, auch die ZuschauerInnen.
Aber beschreiben Sie doch noch ein bisschen, wie sich die Sehgewohnheiten in den 25 Jahren jetzt verändert haben. Das ist ja völlig klar, Social Media, die ganzen Formate, diese Überflutung ja auch. Also das macht ja mit uns was aus, mit unserer Aufmerksamkeit, auch mit unserer Aufmerksamkeitsökonomie.
Genau, also es ist halt jetzt so, es gibt nicht mehr dieses eine Format, Big Brother oder später war es dann eben dieses, ich bin ein Star, holt mich heraus, sondern man kann sich jetzt ganz genau aussuchen, will ich jetzt Prince Charming gucken, weil ich schwul bin oder gehe ich irgendwie in das große Promi-Büßen. Also es sind alles Sachen, ich sehe ihren Augen an, dass sie das nicht kennen und das gehört auch so. Das ist teilweise für sehr junge Leute auch gemacht. Und die KandidatInnen, die da reingehen, die haben von Anfang an dieses Gefühl, wenn ich hier gut bin, dann werde ich da entdeckt, dann komme ich in das nächste Format. Das ist ein Businessmodell geworden. Und alle profitieren davon. Also sowohl die ProduzentInnen, die sich dann KandidatInnen aussuchen können, als auch die Leute, die davor sitzen und sagen, ich habe jetzt so meine Fans. Und eben, das Ganze läuft sehr extrem auch über Social Media.
Das heißt, als professionelle Beobachterin, und Sie haben mich richtig eingeschätzt, ich bin ja kein professioneller Beobachter dieser Sendung, als professionelle Beobachterin sagt das viel aus über den Stand unserer Gesellschaft auch.
Ja, es sagt, kann man so hochjatzen und kann sagen, es sagt auch was über unsere Gesellschaft aus. Es sagt, finde ich, vor allem um unsere Wirtschaftsgemeinschaft aus. Also das eben, was ist jetzt die Währung? Die Währung ist eben Aufmerksamkeit. Und wo bekomme ich diese Währung, wenn ich mir ganz viele Tattoos mache und irgendwie ein bisschen schrill bin und in diesen Formaten auch mich besonders hervortue, dann kann ich diese Aufmerksamkeitsökonomie bedienen. Das würde ich sagen, ist das, was dabei rauskommt. Es gibt jetzt bei Amazon Prime ein Format, da treten 50 dieser InfluencerInnen am Anfang ein und am ersten Tag werden gleich 10 nach Hause geschickt. Also das ist jetzt auch so ein Massenphänomen geworden. Die haben ja vor 25 Jahren ganz heftig nach diesen 10 Leuten gesucht, die bereit waren, überhaupt in diesen Container zu gehen und die eben diese Rollen auch gut ausgefüllt haben. Heute suchen sie die sozusagen auf der offenen Bühne.
Kann man denn einen Blick in die Zukunft auch riskieren? Wie wird das weitergehen? Ich meine, das kann ja nicht immer mehr wachsen, die Aufmerksamkeit kann ja nicht noch immer noch größer werden.
Ja, sie kann sich aber differenzieren. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also dass eben, wir haben halt damals alle auf RTL 2 geguckt, 3 Monate lang und dann irgendwann eben auf andere große Formate. Heute ist es wirklich so, dass diese auch parzellierten Publika immer so eigene Formate haben. Das meinte ich jetzt so mit Prince Charming oder so, dass sie eben dann auch spezielle Interessengruppen bedienen können. Und davon ist, glaube ich, eben durch diese Mediengesellschaft, in der wir uns bewegen und die ja auch bis jetzt immer noch sehr unterhaltungsorientiert ist, ist da, glaube ich, erstmal keine Grenze gesetzt.
Vor 25 Jahren die erste Staffel von Big Brother im deutschen Privatfernsehen. Claudia Wick war das, die Leiterin Audiovisuelles Erbe Fernsehen an der Deutschen Kinemathek in Berlin. Und Sie haben Jürgen Milski gesprochen, den Sie im Gespräch erwähnt haben, Frau Wick. Ein einstündiges Gespräch haben Sie mit ihm geführt im Fernsehsalon. Und das kann man sehen auf YouTube oder auf der Webseite der Deutschen Kinemathek. Frau Wick, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Kurz vor Weihnachten hat eine Personalie für Schlagzeilen und heftige Vorwürfe gesorgt, als nämlich bekannt wurde, dass der Journalist Thilo Mischke im ARD-Fernsehen das Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente moderieren sollte. Da hagelte es Kritik. Ihm wurden Sexismus und Rassismus vorgeworfen und es ging um ein von ihm verfasstes Buch mit dem Titel In 80 Frauen um die Welt und auch um Aussagen in einem Podcast. 100 Medienschaffende hatten daraufhin gedroht, nicht mehr für TTT zu arbeiten, wenn denn Mischke moderiert. Tagelang hat es gedauert, bis die ARD dann Anfang Januar entschieden hat, Mischke wird es nicht, die Kontroverse um ihn sei einfach zu groß. Und nun hat sich Mischke erstmals zu diesem ganzen Vorgang geäußert, in einem doppelseitigen Interview mit der Zeit. Und was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Kultur- und Medienjournalistin Jenny Zilka. Frau Zilka, eine Doppelseite mit 9 Spalten, viel Platz zum Reden. Was sagt denn Thilo Mischke zu diesem Vorfall?
ja, in diesem langen Gespräch erzählt er sowohl, wie er an den Job gekommen ist, also wie er angesprochen wurde, als auch, wie das alles dann nach seiner Sicht gelaufen ist. Und er nimmt diese Vorwürfe schon an, die man ihm macht, also sprachliche Sexismen und Rassismen benutzt zu haben, und erklärt, er habe die nötige Sensibilität damals nicht gehabt, habe sich also für einen Mann gehalten, der Gleichberechtigung lebt und vertritt, und verweist auch darauf, dass Feminismus und vor allem Gleichberechtigung im Osten auf eine andere Art selbstverständlich gewesen sei. Und er erzählt von der Situation, in der er damals dieses Buch geschrieben hat, dass er sich da eh das Allermeiste ausgedacht habe, dass der Titel auch ganz klar vom Verlag so provokant gewollt gewesen wäre und er den gar nicht mochte, aber sich nicht imstande gesehen hat, das zu verhindern, und dass ihm das Buch auch schon lange peinlich ist und er sich schämt, sich in so einer nassforschen Art diese Geschichte ausgedacht zu haben. Also nassforsch sage ich jetzt. Mhm. Er formuliert das so, dass er das als Literatur, nicht als Dokument angesehen und eben absichtlich als Protagonisten eine Arschgeige gewählt habe. Er sagt aber auch, dass die Art und Weise der Vorwürfe ihn schon schwer schockiert hat, also wie viele KollegInnen sich von ihm abgewandt oder ihn kritisiert haben, wie heiß dann dieser Shitstorm fegte und ihn verletzte und mit ihm dabei aber gar nicht gesprochen wurde. Kaum einer habe bei ihm überhaupt einen Kommentar oder ein Gespräch angefragt. Vor allem macht er aber in diesem langen Gespräch seinem Fast-Arbeitgeber ARD schwere Vorwürfe, weil man dort, so sagt er, von Anfang an von dem Buch gewusst habe. Das hatte also immer offengelegt und es habe anscheinend niemanden gekümmert und niemand hat das Buch überhaupt gelesen. Und er zitiert auch seine designierte Co-Titel-Thesen-Temperamente-Moderatorin, die gesagt habe, sie werde das Buch nicht lesen und sie liest es auch nicht und er soll von seinem Job zurücktreten. Und dann ging es natürlich auch viel noch um die Frage des Kulturbegriffs an sich. Also es waren alles so Definitionsfragen und einfach viel Wiedergabe.
Das klingt also ein bisschen nach Mischke das Opfer. Ist das jetzt, Frau Zilker, eine Erklärung? Ist das eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung oder alles drei?
Ja, es ist tatsächlich ganz klar alles drei. Er kommt nicht als reuiger Sünder daher, der sich überlegt, sein Leben ändern zu müssen, und auch nicht als jemand, der nur zurückschlägt, sondern sein Lavieren, wie ich das mal nenne, das trifft die Ambivalenz, die diese Geschichte ja meiner Ansicht nach auch hat, ganz gut. Ich meine, ich glaube ihm auch tatsächlich, dass wie immer bei solchen Diskussionen wahnsinnig viel aus dem Zusammenhang gerissen war und dass ihm bestimmt wirklich nicht bewusst war, wie kritikwürdig Begrifflichkeiten wie exotisch zum Beispiel sind. Also dass ihm die Sensibilität fehlte, das glaube ich sofort. Aber ich fand diese Mischke-Idee von der ARD dennoch auch von Anfang an komisch, weil ich schon einerseits verstehen kann, dass man die Kultur aus dem leutseligen, onkligen Bildungsbürgersprech rausholen muss. Aber andererseits war diese literarische Vergangenheit, so kann man sie ja vielleicht nennen, Mischke ist auch schon bekannt. Ich war in der Jury, als Mischke 2021 für seine Rechtsradikalismus-Reportage für den Grimme-Preis nominiert war. Und auch da wussten wir das schon alle, was da war. Und man versteht nicht, dass die ARD sich, wenn sie den denn unbedingt haben will, nicht auf eine Reaktion vorbereitet hat. Und das Wort canceln fällt übrigens gar nicht im ganzen Zusammenhang. Natürlich ist es auch trotzdem, finde ich, ein bisschen merkwürdig, dass Mischke jetzt jammert oder eben anführt, dass er nicht wegen O-Tönen angefragt wurde. Denn ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass nicht jeder gern mit ihm gesprochen hätte. Allein schon wegen der Quoten. Wenn der jetzt meinetwegen im Januar beim Deutschlandfunk angerufen und gesagt hätte, ich lasse mich gerne interviewen, dann hätte man doch wahrscheinlich zugesagt, nehme ich an, oder?
Ich vermute ja. Jetzt stellt sich Mischke in einer großen, wichtigen Zeitung der Kritik. Ist das eine Art von Umgang mit einem solchen Thema, die man sich eigentlich wünscht?
Also erstmal ist es schon okay, sich zu äußern, finde ich. Das ist richtig. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder andere Taktiken gesehen. Und also wegschweigen ist Quatsch, finde ich. Allerdings ist es natürlich auch die einfachere und sichere Variante, sich in einem gedruckten Interview zu äußern. Das kann man ja selbst gestalten und alles autorisieren oder eben rausstreichen, was man möchte. Das ist also nicht wirklich die beste oder überhaupt eine ergebnisoffene journalistische Lösung. Wieso lässt er sich denn nicht live interviewen? Und dass er das eben nicht will, denke ich, ist auch der Grund, wieso er eben nicht kurz nach den Vorwürfen in irgendeiner Redaktion angerufen und sich als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt hat. Er hatte ja Wochen dafür Zeit. Er sagt da im Zeitinterview, er habe diese Wochen aber gebraucht, um das alles erstmal zu verarbeiten. Aber naja, ich meine, das ist bestimmt viel zu verarbeiten, aber es ist ja nicht so, dass er nicht weiß, was ein Shitstorm ist. Und er behandelt andere Menschen oder GesprächspartnerInnen ja selbst nicht mit Samthandschuhen. Und die Zeit hat ja damals auch mal ein Interview mit Julian Reichelt abgedruckt. Das ist eben immer zweischneidig. Wenn man abspricht, Autorisierung zu gestatten, dann nimmt man sich journalistische Möglichkeiten. Andererseits kriegt man sonst das Interview vielleicht auch nicht. Da steckt auf allen Seiten Ambivalenz drin.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Ist diese Affäre oder wie man das auch nennt, ist diese Geschichte jetzt zu Ende erzählt?
Ja, kann man auch nur sagen, ja und nein. Ich fürchte, dass die ARD aus der ganzen Sache mitnimmt. Wir lassen uns jetzt erst recht nicht mehr auf irgendwelche Experimente ein, lieber nur mal sicher und altbewährte oder selbst herangezogene Kulturgewächse in die Moderation. Nie wieder fragen wir jemanden senderfern und das ist dann wieder schade. Andererseits finde ich Thilo Mischke auch nicht richtig geeignet als TTT-Moderator. Und zwar weniger wegen seiner angeblichen sprachlichen Entgleisung. Ich habe diese Kolumnen, um die es da ging, teilweise ganz gelesen tatsächlich und habe kaum Probleme damit. Ich finde auch, dass man Menschen zudem zugestehen muss, zu lernen oder sich zu ändern. Sonst kann man ja unser gesamtes System quasi vergessen. Das beruht ja auf dem Gedanken der Rehabilitation oder der Einsicht. Dennoch mag ich Mischkes Moderations- oder Gesprächsstil überhaupt nicht und finde den schülermäßig provokant. Das ist ja so Pimmelhumor, der provoziert oft durch so Aussagen über Sex. Das finde ich pubertär, würde das nicht wollen. für Titel Thesen Temperamente. Ich denke zwischen der ARD und Mischke ist es wirklich verbrannt. In diesem Zeitinterview, da sagt Mischke, er könne aktuell nichts zum Thema Rechtsstreit mit der ARD sagen. Da hört man die Nachtigall also auch schon trapsen. Und er sagt, seit Mitte Januar gab es keinen Kontakt mit der ARD. Aber die ARD besteht ja nun aus verschiedenen Menschen. Manche machen eben Fehler. An deren Stelle würde ich Mischke und die Verantwortlichen, mit denen er Kontakt hatte, direkt mal zu einem Live-Gespräch einladen. So eine Art Paartherapeuten dazusetzen, ne? Also so Mediator oder Mediatorin, damit es dann nicht du hast gesagt, aber du hast gesagt heißt. Dann könnte man sich wenigstens friedlich trennen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das ist auf allen Seiten irgendwie verbrannte Erde. Vielleicht kann man so galgen positiv sagen, dass man wieder viel darüber gelernt hat, wie man es nicht machen soll. Also das ist dann quasi, was da als Fazit rauskommt.
Der Journalist Thilo Mischke und das Interview, das er der Zeit gegeben hat. Vielen Dank an Jenny Zilka.
Gerne.
Der griechische Tänzer und Choreograf Ioannis Mandafounis ist künstlerischer Direktor der DFDC, der Dresden-Frankfurt Dance Company. Das ist die Tanztruppe, die sich aus der legendären Forsyth-Truppe entwickelt hat. Heute hat DFDC einen neuen Tanzabend präsentiert im Festspielhaus Dresden-Hellerau. Angekündigt war eine Wandelperformance. Der Ankündigungstext klingt, ja, wenig handfest. Das Publikum wandere durch eine Reihe von imaginären Welten. Jeder Ort habe seine eigene Identität, Atmosphäre, Funktion und Vitalität. Bei der traumartigen Reise würden die vielen Facetten des Menschseins aufgefächert. Puh, das ist ein ganz schöner Anspruch an einen Tanzabend. Was davon er eingelöst hat, dieser Abend, das wird uns nun Elisabeth Nehring sagen. Sie ist aus Dresden-Hellerau zugeschaltet. Frau Nehring, guten Abend.
Guten Abend.
Eine Wandelperformance haben Sie erlebt. Wie muss man sich das vorstellen?
Also erst einmal bespielen die Tänzerinnen und Tänzer tatsächlich das ganze Haus, zumindest die dem Publikum ohnehin zugänglichen Teile, also das Foyer, die Treppenhäuser, die Studio- und Nebenräume und natürlich den großen Bühnenraum des Festspielhauses mit seinen ja über 10 Metern Höhe. Der Abend hat 2 Teile. Im ersten, längeren, können wir tatsächlich überall herumwandeln, uns die Aktionen ansehen, die über verschiedene Räume verteilt sind. Also da haben wir die individuelle Wahl, die der Choreograf bei seiner kleinen Begrüßungsansprache schon angekündigt hat. Wir sind also selbst verantwortlich für die Entscheidungen, die wir treffen, was wir sehen wollen, wie lange wir bleiben wollen. Und Ioannis Mandafounis ermuntert das Publikum auch in den einzelnen Räumen bei einzelnen TänzerInnen zu verweilen, sich einzuspüren in das, was geschieht, auch auf die Gefahr hin, etwas anderes zu verpassen. Und im zweiten Teil, dann kommen wir alle in einer, ich sag mal, klassisch konventionellen Bühnensituation zusammen. Also da setzen wir uns in den Zuschauerraum und schauen gemeinsam einen letzten Teil der Performance zu etwa so 30 Minuten.
Tanz, Musik und dann gibt es auch noch Texte. Wie geht das denn zusammen in diesen, ja, ich glaube, 105 Minuten ungefähr?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also wenn wir erstmal über die Wandelperformance sprechen, dann sehen wir zum Beispiel im großen Bühnenraum 2 Tänzer, die an langen Seilen hängen. Also wie gesagt, er ist über 10 Meter hoch, die Seile sind sehr lang, die beiden hängen so quasi in der Luft, kurz über dem Boden schweben die. Sie können den Boden noch mit den Füßen berühren, sodass sie immer wieder Anlauf nehmen können, um sich hoch in die Luft zu schwingen und dort auch fast akrobatische Figuren in die Luft zu zeichnen. Das Wesentliche ist aber gar nicht so sehr die Virtuosität, sondern das mit und manchmal auch spielerische Gegeneinander der beiden. Also wie sie ihre Beziehung in dem Schwingen und Fliegen, in dem Spielen und Rangeln aushandeln in der Luft. Und andererseits ist dann diese Leichtigkeit des Schwebens oder der Schwebezustände geht auch uns selber in den Körper. Also wenn man eine Weile dabei ist und sich einlässt, gerät der eigene Körper auch in so eine Art innere Schwingung. Und in einem anderen, viel kleineren Raum, der war dagegen so voller Nebel aus der Nebelmaschine, also aber so dicht, dass man mitunter kaum seinen Stehnachbarn gesehen hat. Alles war nur in Schemen zu erkennen. Und das allein ist ja schon eine Probe für die eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Ich habe zwar ein knutschendes Paar erst für Tänzer gehalten, bis ich dann den richtigen ausgemacht hatte. Und in diesem Raum gab es zum Beispiel auch Text aus dem Off gesprochen. Die kommen von dem französischen Philosophen Maxime Rover. Da hören wir immer wieder seine Stimme. Und es ist so eine Art beiläufiges Philosophieren, das wir in Beziehung setzen können zu dem, was wir sehen oder auch eben nicht.
Hat denn der Abend einen konkreten Inhalt? Gibt es eine Geschichte oder mehrere Geschichten, die da erzählt werden?
Ja, das Grundthema, so benennt es der Choreograf Ioannis Mandafounis, dreht sich um Liebe, Konflikt und Vergebung. Das klingt ja erstmal so nach ganz großen Themen, aber die kommen eben nicht so gewichtig und schwer daher, wie sie jetzt erstmal klingen, sondern eben fast wie nebenbei, wie in so einer Art Gedankenfluss, entweder als Stimme aus dem Off vom Philosophen selber oder auch von den Tänzern, die sprechen auch manchmal Texte. Und immer wieder wird auch so Nichtwissen thematisiert, also nach dem Motto, was weiß ich denn schon? Etwa wenn es darum geht, danach zu fragen, welche Werte gibt es, was schafft überhaupt Werte, woraus entstehen die? Und für mich hat sich in diesem, ja, sage ich mal, assoziativen Nebeneinander von angerissenen Gedanken im Text, Tanz und körperlicher Präsenz so nach und nach rauskristallisiert, dass es natürlich einerseits darum geht, dass hier gar kein roter Faden entstehen kann und andererseits die körperliche Präsenz der Tänzerinnen und Tänzer, sei es in der Bewegung oder mit der Stimme, das ist, was dem Ganzen Zusammenhang und auch Kraft gibt. Und es gab ziemlich zum Schluss einen Satz aus dem Off, der ungefähr so ging, wie sehr man den anderen das Gegenüber braucht, um sich selber zu spüren. Und das war für mich in diesem Entdeckungsprozess heute Abend, die ganzen einzelnen Teile zusammenzusetzen, ein Kernsatz. Also ohne ein Gegenüber können wir uns selbst nicht spüren und erfahren. Und das wurde heute auf verschiedenen Ebenen durchdekliniert.
Also ziemlich häufig, so wie Sie es beschreiben, ein assoziatives Nebeneinander. Frau Nehring, wie ist denn jetzt Ihr Fazit? War das tänzerisch ein gelungener Abend?
Auf jeden Fall. Und das liegt eben auch ganz besonders an dieser Company. Die ist wirklich eine Wucht. Yannis Mandafunis war ja selbst lange Tänzer bei William Forsythe. Sie sagten es schon, was man seinem Bewegungsmaterial auch ansieht. Also dieser Hyperbeweglichkeit, diesen, ich sag mal, salopp weggeschmissenen Armen und Beinen, dieser kraftvollen, fast auch rohen Präsenz der PerformerInnen, die nie ins Süßliche oder Liebliche abgleitet. Und heute Abend haben alle im Ensemble wirklich total überzeugt. Es war ein sehr schöner Abend.
A Land Within, das neue Tanzstück der Dresden-Frankfurt Dance Company mit der Choreografie von Yannis Mandafunis im Festspielhaus Dresden-Hellerau. Vielen Dank, Elisabeth Nehring.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kunstmesse Art Basel will ihre Bedeutung für zeitgenössische Kunst weiter ausbauen und ruft dazu einen neuen Preis ins Leben. Mit den Art Basel Awards in Form einer Medaille sollen jährlich Visionäre ausgezeichnet werden, die die Zukunft der Kunst gestalten. Die Initiative solle eine Einladung an die Kunstgemeinde sein, große Träume zu verwirklichen, heißt es in der Pressemitteilung für die Awards. Das Auswahlverfahren zielt darauf, dass eine internationale Jury 36 Nominierte ausruft. Diese Nominierten küren dann ihrerseits 12 Personen aus ihrer Mitte zu Goldmedaillengewinnern. Sie sollen im Dezember auf der Art Basel Miami Beach verkündet werden. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt oder vielleicht doch nicht? Diese Frage soll jetzt einmal mehr juristisch geklärt werden. Ex-Finanzminister Lindner von der FDP und seine Frau Franka Lehfeldt haben rechtliche Schritte gegen die Titanic eingeleitet. Das Satireblatt bestätigt eine Abmahnung des Anwalts Christian Scherz. Es geht um das Cover der Januar-Ausgabe. Es zeigt das Paar und ein Ultraschallbild. Es spielt außerdem auf den Abtreibungsparagraphen 218 an und nennt das Lindner-Baby einen Low-Performer. Der Anwalt sieht durch das Titelbild die Persönlichkeitsrechte auf das Schwerste verletzt und die Grenzen der Kunstfreiheit überschritten. Die Titanic-Macher erklärten, sie wollten versuchen, den Prozess vor dem Landgericht Sylt verhandeln zu lassen, weil es dort gratis Sekt und Krabbenbrötchen in der Kantine gibt. Lindner und Lehfeldt hatten auf Sylt geheiratet. In Zypern wird gerade ein neues archäologisches Museum gebaut. Bei der Finanzierung helfen auch die Entwicklungsbank des Europarates und die Europäische Investitionsbank. Sie schießen Kredite von insgesamt 144 Millionen Euro zu. Das Geld soll helfen, das kulturelle Erbe Zyperns besser zu erhalten. 1882 hatte sich die Bevölkerung auf der Mittelmeerinsel an die britischen Besatzer gewandt und um eine Sammlung gebeten. Hintergrund war die Sorge über Raubgrabungen und den Schmuggel antiker Funde. So schaffte beispielsweise ein US-Konsul rund 35.000 Stücke, vor allem aus der antiken Stadt Kurion, außer Landes. Ein Teil davon ging durch Schiffbruch verloren. Die meisten Exponate wurden dem Metropolitan Museum in New York einverleibt. Der frühere Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters Dessau, Daniel Lipton, ist tot. Er starb nach Angaben des Theaters bereits am 18. Februar im Alter von 84 Jahren. Der gebürtige Pariser war Anfang der 90er für einige Jahre in Dessau. Er habe in dieser Zeit neue Impulse gesetzt. Das Theater würdigte insbesondere Liptons Engagement für das italienische Repertoire. Ihm seien überregional gefeierte Aufführungen gelungen. Beim ersten Kurt Weill-Fest im Jahr 1993 hatte Lipton die Eröffnungspremiere mit Weills Ballett Die sieben Todsünden dirigiert. Das diesjährige Weill-Fest wurde am Abend eröffnet.
Vor 5 Jahren begann der Corona-Lockdown. Die Pandemie hat viele Menschen getötet. Viele haben schwer gelitten, manche oft jahrelang, manche leiden bis heute. In unserer neuen Folge des Theaterpodcasts gehen wir diesmal ausführlich ein auf die Frage, wie bringt man Krankheit auf die Bühne? Zu Gast sind 2 PerformerInnen, die beide chronisch erkrankt sind. Sie erzählen davon, wie es ist, sich selbst in den Mittelpunkt eines Abends zu stellen. Ist Theater dabei auch Therapie? Josephine Lange hat schon früh die Bühne als Ort entdeckt, an dem sie mit ihrer Krankheit ernst genommen wird.
Also ich bin mit 16 erkrankt und hatte vorher schon Theater gespielt, aber eher so hobbymäßig. Ich habe zwar, wie man das so macht, wenn man jung ist, immer gesagt, ja, ich will Schauspielerin werden. Aber es gab eigentlich auch ganz viele andere Optionen. Und dann hatte ich so die erste krasse Krankheitsphase hinter mir und es ging mir so ein bisschen besser. Und dann habe ich einen Aufruf gesehen vom Jungen Deutschen Theater, Corpus hieß das Stück damals, dass das gemacht werden soll und sie suchen Menschen mit wie auch immer. Da ging es ja um alles, auch um Essstörung, um Dicksein, um alle möglichen Körpervorstellungen, gerade bei jungen Menschen. Und ich habe mich dann sozusagen beworben mit, ich war krank und ich habe dazu Texte geschrieben und habe mich da auch schon angefangen. Also das mit dem Texteschreiben kam so intuitiv. Genau, ich habe mich beworben, die waren dann super interessiert und haben mich auch genommen für das Projekt und das war mega. Also ich fand es so toll, das so benutzen zu können und dass man auf der Bühne steht und gerade was ich erlebt habe, auch vielleicht, weil ich so jung war, weil sehr viel Ignoranz. Also ich wurde nicht ernst genommen von Ärzten, ich wurde rausgeschmissen, auch von Freundinnen, Familie. Es war ganz schwer, das durchzubringen, dass ich krank bin und dass es nicht... Das bildest du dir ein. Mhm. Sie sind ein junges und hübsches Mädchen, sie sind nicht krank und so. Das war eigentlich so der Tonus. Und plötzlich stehe ich auf der Bühne und spreche und alle hören zu. Und plötzlich ist es so, wow, oh krass. Und ich habe auch gemerkt, dass ich es auch kann. Also, dass ich schon damals einen Abstand hatte zu den Dingen, die passiert sind und das quasi in Textform bringen konnte, die den Menschen vom Deutschen Theater, die das toll fanden. Und ich war, okay, wow, cool. Und dann habe ich das eigentlich sozusagen weiter durchgezogen, ja.
Die Performerin Josephine Lange gemeinsam mit Hendrik Quast ist sie zu Gast in der neuen Folge des Theaterpodcasts zum Thema Krankheit auf der Bühne zu finden in der kostenlosen DLF-App unter deutschlandfunkkultur.de. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Spätestens der Antisemitismus-Skandal auf der letzten Dokumente hat es gezeigt, auch in der Kultur kann es Antisemitismus geben, selbstverständlich. Deshalb hat Berlins schwarz-roter Senat reagiert und trotz massiver Sparzwänge Geld für eine entsprechende Beratungs- und Anlaufstelle zur Verfügung gestellt. Jetzt geht sie an den Start. Heute wurde das Konzept vorgestellt, Claudia van Laak berichtet.
Open Arts Hub, so heißt die nach eigenen Angaben bundesweit einzigartige Anlaufstelle. 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten jüdische Künstlerinnen und Künstler, die boykottiert, bedroht oder gar angegriffen werden. Sie stehen auch zur Verfügung, wenn Kuratoren wissen wollen, wo Israel-Kritik aufhört und Antisemitismus anfängt. Wenn Theaterregisseure Fragen an problematische historische Stücke haben. Berlins CDU-Kultursenator Joe Cialo spricht von einer spürbaren Unbeholfenheit der Kulturszene in Bezug auf das Thema Antisemitismus.
Wenn Künstler nicht in der Lage sind, gebucht zu werden, wenn DJs keine Möglichkeit finden, aufzulegen, wenn an Universitäten oder aber auch an Kulturstandorten viele unbeantwortete Fragen offen bleiben zu Lasten von Jüdinnen und Juden, dann muss uns das umtreiben. Mich jedenfalls hat es umgetrieben.
Und deshalb hat sein Haus 500.000 Euro für diese Anlaufstelle zur Verfügung gestellt, die von Marina Czerniewski und Stella Leder geleitet wird. Beide beschäftigen sich schon seit Jahren mit diesen Themen und beugen möglichen Vorbehalten vor. Open Arts Hub verstehe sich nicht als Antisemitismus-Polizei für die Kultur. Wir mischen uns nicht ungefragt ein, sagt Stella Leder. Wir stellen die Kunstfreiheit nicht in Frage.
Es ist ein freiwilliges Angebot. Es muss sich niemand melden, der oder die das nicht möchte oder das nicht für notwendig sieht. Ich glaube, wir haben mit dem Bedarf allgemein auch tatsächlich genug zu tun und werden genug arbeiten mit denen, die das tun möchten.
Konkret organisiert Open Arts Hub Workshops und Tagungen. Ein runder Tisch soll Interessierte aus der Kulturszene vernetzen. Auch antisemitismuskritische Leitfäden sind in Bearbeitung.
Es ist noch nicht dazu gekommen, dass wir gesagt haben, aus unserer Sicht kann man das gar nicht zeigen. Es finden Aushandlungsprozesse statt. Wir weisen auf Dinge hin, zum Beispiel, die wir problematisch herausfordernd finden. Dann überlegt man gemeinsam innerhalb von so einem Beratungsprozess, was kann man denn jetzt damit tun?
Gleichzeitig sei die Kunstfreiheit universal. Sie müsse auch für jüdische Künstlerinnen und Künstler gelten. Darüber werde momentan leider zu wenig gesprochen. Marina Czerniewski schildert die dramatische Lage für Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober so.
Es handelt sich um eliminatorische Formen von Antisemitismus. Es handelt sich um Vernichtungsantisemitismus, um Antisemitismus mit einer klaren Absicht. Und das wird nicht erkannt. Und deswegen ist uns sehr wichtig, Kunst- und Kultureinrichtungen in die Lage zu versetzen, mit diesen sehr bescheidenen Mitteln und eingeschränkten Möglichkeiten für diese riesen Landschaft, aber dennoch irgendwie in die Lage zu versetzen, sich handlungsfähig und selbstwirksam zu erleben im Umgang mit Antisemitismus. Und das ist keine Kritik und auch kein Vorwurf.
Der Berliner Senat sendet derzeit in puncto Antisemitismusbekämpfung widersprüchliche Signale aus. Einerseits stellt CDU-Kultursenator Joe Cialo 10 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen Projekte gegen Antisemitismus gefördert werden, wie auch Open Arts Hub. Weitere 10 Millionen Euro stehen direkt für die Förderung jüdischen Lebens bereit. Andererseits hat die ebenfalls CDU-geführte Bildungsverwaltung 2 bewährten Projekten das Geld gestrichen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Initiative von Imamen und Rabbinern, die gemeinsam in Schulklassen gehen und so für religiöse Toleranz werben. Zum anderen geht es um die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Dessen Gründer Derwisch Isarce hat für seine Arbeit erst vor wenigen Monaten den Landesverdienstorden erhalten. Und jetzt?
Der Berliner Bildungssenat hat uns komplett die Fördermittel gestrichen. Das ist natürlich diametral einerseits zu den gesellschaftlichen Entwicklungen. Antisemitismus steigt, die Demokratie ist gefährdet und gleichzeitig haben wir hier einen Träger mit über 20 Jahren Erfahrung. Da muss man eigentlich hiervon schöpfen. Wir kämpfen aber gerade existenziell.
Etwas Neues aufbauen, gleichzeitig Bewährtes streichen. Gefragt nach diesem Widerspruch, antwortet Kultursenator Cialo ausweichend.
Ich bin jetzt wirklich mit diesem Thema hier bei uns beschäftigt und kann nicht für den Senat sprechen. Ich kommentiere hier nur das, was wir machen und wie wir gedenken, Innerkultur diesem Phänomen zu begegnen.
Marina Czerniewski dagegen kritisiert die Kürzungen bei anderen Berliner Antisemitismusprojekten. Es sei ein falsches Signal an die Zivilgesellschaft, gerade in diesen Zeiten.
Claudia van Laak über die Beratungsstelle gegen Antisemitismus in Berlin. Sie hören Fazit die Kultur vom Tage. Es ist ja eigentlich egal, ob man Klaus Manns Mephisto einen Schlüsselroman nennt oder nicht. Es ist ein politisch wichtiges Buch mit einer langen Geschichte, 1936 erstmals erschienen. Im Mittelpunkt der Schauspieler Hendrik Höfgen, der sich opportunistisch mit den Nazis arrangiert, der Günstling des preußischen Ministerpräsidenten Göring. Er wird zu einem Affen der Macht, zu einem Clown zur Zerstreuung der Mörder. Ein Stück über Opportunismus im Faschismus.
Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin kein Jude. Ja, außerdem, ich bin Schauspieler. Barbara, ich gehe abends in mein Theater, spiele meine Rollen möglichst gut, dann gehe ich nach Hause. Basta.
Hendrik, es gibt Leute, die aus dem, was gerade geschieht, die Konsequenzen ziehen und dieses Land verlassen, weil genau hier künstlerische Arbeit unmöglich geworden ist. Interessiert dich eigentlich gar nichts mehr außerhalb des Theaters?
Es gab Wahlen in einem demokratischen Staat. Eine Partei hat gewonnen.
Ja.
Das ist nichts Neues. Außerdem, Barbara, ich habe mich nie für Politik interessiert. Weshalb jetzt?
Ich bin Schauspieler, ich habe mich nie für Politik interessiert. Heute Abend hat Jette Steckel an den Münchner Kammerspielen ihre Sicht auf den Roman Mephisto von Klaus Mann in Szene gesetzt. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere besucht. Die Aufführung ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen, ist jetzt live aus München zugeschaltet. Herr Leibold, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Im digitalen Programmheft der Kammerspiele heißt es, die Regisseurin nähere sich dem Stoff und seiner Handlung konzeptionell aus der Gegenwart an. Ist also die Aktualität, über die wir uns ja so viele Sorgen machen, ist diese Aktualität Ausgangspunkt Ihrer Inszenierung?
Auf alle Fälle. Sie macht eigentlich zweierlei. Sie inszeniert das Stück als Theater im Theater. Es geht los mit einer Hamlet-Probe, weil ein Schauspieler, eben Henrik Höfgen, so gerade dabei ist, sich so zum Star zu entwickeln. Und es wird diese Geschichte aber in die Gegenwart tatsächlich verlegt. Es wird explizit von 2025 gesprochen. Sie haben ja gesagt, Mephisto eigentlich ein Schlüsselroman, weil Henrik Höfgen, eben Gustav Gründgens und andere Figuren eben da auch wiedererkennbar sind der damaligen Zeit. Thomas Mann hat es negiert, aber er wollte eben einen Typus der Zeit erfassen. Und in dem Sinn war es so auch ein Schlüsselroman, eben in dieses den Geist der Zeit einzufangen. Und in gewisser Weise macht Jette Steckel eben den Mephisto, sie inszeniert ihn als Schlüsselroman für die Gegenwart, vor allem im ersten Drittel, wo es sozusagen eben nicht um den Aufstieg der Nazis damals geht, sondern um heute, wo es ja wirklich Parallelen geht, das Erstarken einer extremen Rechten. Irgendwann kommt diese Handlung aber natürlich im Roman bei der Machtübernahme bei der Nationalsozialisten an, und soweit sind wir zum Glück, muss man sagen, heute noch nicht. Das heißt, dann wird Mephisto, so nach einem Drittel der Aufführung, eingeblendet als Zwischentitel, und wir springen sozusagen jetzt in die Vergangenheit, die der Roman erzählt und die, wenn es schlimm käme, unsere Zukunft werden könnte, aber eben zum Glück noch nicht ist.
Gegenwart und Vergangenheit, spiegelt sich das, Herr Leibold, in der Ausstattung auch wieder?
Also zum einen in den Kostümen schon, also zum Beispiel der Ministerpräsident, eben die Göring-Figur, der hat wirklich eine Uniform, eine schwarze und Stiefel und dann diese Hosen, die sich so ballonartig rausballen, wie man das eben kennt aus historischen Bildern und Historienfilmen. Die Ausstattung gar nicht, die besteht aus, ich habe es nicht genau gezählt, aber 10 Stellwände, rechteckig hochkant, so 2 Meter breit, 4 Meter hoch geschätzt, die aber auch Leuchtkästen sind, die sind verschiebbar und können immer wieder neue Räume formen, also keine naturalistische Kulisse. Die sind einfach mal schwarz als Stellwände oder sie können auch leuchten. Wenn dann zum Beispiel die Göring-Figur mit der Gründgens, also der Henrik-Höfgen-Figur, redet, dann sind mal dahinter, dann sitzen sie in so Clubsesseln und dahinter sind grell leuchtende Stellwände, dann bekommt diese Vergangenheit plötzlich wieder was sehr Futuristisches. Das passt dann zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass da eine Vergangenheit gezeigt wird, die unsere Zukunft sein könnte, wenn wir nicht aufpassen. Mich hat auch dann nach dem ersten Drittel, wenn das eben in die Vergangenheit geht, die Zukunft sein könnte, die Aufführung auch viel stärker überzeugt. Denn am Anfang, klar, dieser Schlüssel, sozusagen diese Parallele, der passt perfekt ins Loch. Die Parallelen sind furchtbar, sie sind unübersehbar, aber irgendwie auch jetzt nicht wahnsinnig erhellend. Also das hätte man irgendwie, also wer den Roman liest, dieser Gedanke kommt einem sofort. Wenn man aber dann eine Vergangenheit gezeigt wird, die Zukunft werden könnte und das so richtig klar vorgeführt wird, dann wird es einem schon etwas unheimlich. Und das war dann auch, dann wurde der Abend stark.
Klaus Mann hat im Vorwort geschrieben, dass alle Personen dieses Buches Typen darstellten. Hat denn das Jette Steckel auch versucht, Typen darzustellen?
Naja, nehmen wir mal den Henrik Höfgen-Darsteller Thomas Schmauser, also die Gründgens-Figur, der dann tatsächlich auch in dieser klassischen Gründgens-Schminke auftritt als Mephisto, also weiß geschminkt mit hochgezogenen Augenbrauen. Und trotzdem geht es nicht darum, irgendwie einen realen Charakter nachzuspielen oder zu imitieren, sondern Thomas Schmauser nimmt mehr so einen Zustand dieser Figur, die so eine Art personifizierter Selbstbetrug ist. Also man hat das Gefühl, also der versucht nicht Gründgens nachzumachen, sondern er zeigt sozusagen diesen Zustand der ja auch fast schon Selbstverleugnung oder Selbstbetrug des sich Verdrängens. Das ist ein Schauspieler oder einer, der hat eine Rolle sich so im Leben zurechtgelegt, ja, der sich ja eben auf die Kunst kapriziert und sich als unpolitisch versteht. Man hat das Gefühl, das, was er da spielt für sich, er glaubt es am allermeisten. Und Schmauser ist ganz großartig als fast egozentrisch überspannte Drama-Queen, vielleicht darin tatsächlich auch ein Typus. Es ist auch ein Künstlerdrama, ein Schauspieler, der ja sich eben selbst das am meisten glaubt und damit auch sich selbst eigentlich berumst, ja.
Also Ihr Fazit, Herr Leibold, ein überzeugendes Konzept und eine überzeugende Schauspielerinnenleistung.
Das auf alle Fälle, manchmal fand ich es ein bisschen stileklektizistisch, also es ist sehr, sehr viel verschieden. Es gibt noch Jazz dazwischen, es wird mal Deja Dan, die Kunstfreiheit, dieses Lied, das berühmte Alles von der Kunstfreiheit gedeckt gespielt. Da sind viele kleine Einfälle drin. Ich fand es nicht immer ganz rund, aber das ist vielleicht noch ein interessanter Moment, Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, diese Einspielung, weil was Jette Steckel tatsächlich macht, also wir sind ja immer wahnsinnig vorsichtig zu sagen, darf man jetzt bei der AfD, sind das Rechtspopulisten oder wie muss man die nennen? Sie spielt dann eben, wenn dieser Switch in die Vergangenheit geht, spielt Alles von der Kunstfreiheit gedeckt und sagt, ja, wir sind hier im Theater, das ist Kunstfreiheit und hier dürfen wir einfach mal sagen, es geht um Nazis. Von der Kunstfreiheit gedeckt.
Mephisto, Klaus Manns Roman einer Karriere in den Münchner Kammerspielen, inszeniert von Jette Steckel. Christoph Leibold, Dankeschön. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Sollte man sich freuen, wenn an diesem Wochenende Timothée Chalamet einen Oscar gewinnt? Sie wissen schon, der Typ, der aussieht wie 20, aber fast 30 ist und der für seine Performance als Bob Dylan in Like a Complete Unknown als bester Darsteller nominiert ist. Für Taz-Autorin Leonie Gubeler ist die Sache klar. Unbedingt sollten sie sich freuen, und zwar selbst dann, wenn ihnen Hollywood und die Oscars vollkommen Schnuppe sind. Denn, so Leonie Gubeler, bei Timothée Chalamet dürfe man wenigstens auf die Dankesrede gespannt sein. Erst vor wenigen Tagen habe der Schauspieler bei der Entgegennahme eines anderen Preises nur kurz seiner Mutter und dann in erster Linie der eigenen Ambition gedankt. Mehr als 5 Jahre habe er sich auf Dylan vorbereitet, hatte Chalamet erzählt, und generell strebe er an, einer der ganz Großen zu werden, so wie Marlon Brando, Michael Jordan oder Michael Phelps. Hybris? Keineswegs. Hier sei endlich mal einer, der sich selbst ernst nehme, schreibt Leonie Gubeler und wünscht sich, bitte mehr davon. Bescheidenheit dauere einfach zu lange. Insbesondere bei den Oscars, wo auf der Bühne geschrien und geschluchzt und in Schockstarre kein Wort herausgebracht wird, als sei die Chance, dort oben zu stehen, nicht 1:5 gewesen. Da wir gerade beim Film sind, seit dieser Woche läuft Teil 4 der Bridget Jones-Reihe in den deutschen Kinos. Titel: Verrückt nach ihm. Ein Ereignis, das Eva Ladipo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu folgender Überlegung führt. Zugegeben, auch Männer sind Moden unterworfen, auch ihnen diktiert der Zeitgeist, welches Ideal sie zu erfüllen haben. Auch sie können nicht einfach sie selbst sein, sondern müssen sich anpassen. Man beachte nur die Metamorphose der Männlichkeit, die sich derzeit in Amerika vollziehe, wo die neuen Oligarchen ihren blassen Schlabberlook aufgeben, sich Muskeln antrainieren und mit aufgepumpten Nacken dem neuen Präsidenten zu gefallen suchen. Moderne Frauen, so Ladipo, hätten es aber noch schwerer. Von ihnen werde nicht einfach nur erwartet, sich zu ändern und einem neuen Ideal zu entsprechen, stattdessen werde jedes neue Wunschbild den alten Idealen einfach beigefügt, sozusagen als weitere Disziplin, die neben den bereits vorhandenen zusätzlich absolviert werden muss. Das perfekte weibliche Wesen befände sich also in einer immer kleiner werdenden Schnittmenge aus immer zahlreicheren Ansprüchen. Den Wahnsinn in der Schnittmenge mache niemand deutlicher als die britische Figur Bridget Jones, die vor 30 Jahren erfunden wurde und seitdem Frauen auf der ganzen Welt über das Diktat der Perfektion lachen ließe und sie dadurch für eine Weile erlöse. In England sei Jones längst eine Nationalheilige. Auch die Süddeutsche Zeitung resoniert darüber, woher der Kult um diese Frau, die einfach nur all jene Probleme habe, die man bekommt, wenn man, Zitat, gleichberechtigt leben soll, es mit der Gleichberechtigung aber nicht weit her ist. Spätestens an dieser Stelle sollte uns etwas auffallen. Es muss am jetzt beginnenden Monat März liegen. Jedenfalls so viel Gedrucktes von Frauen über Frauen im Feuilleton war selten. Die Welt am Sonntag etwa feiert den Roman »Das Lieben danach« von Helene Bracht als Buch der Stunde. Der Tagesspiegel bemerkt, wenn auch leicht irritiert, dass in den letzten 3 Wochen gleich 3 Dirigentinnen ihr Debüt bei den Berliner Philharmonikern gegeben haben. Und ebenfalls im Tagesspiegel wird eine weitere Frau gewürdigt, Demi Moore, die bei der Oscarverleihung am kommenden Sonntag für den Preis als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Doch wer immer auch gewinnen wird, wir schließen uns hier gerne Leonie Gubelers Bitte in der Taz an. Sie schreibt: Abgesehen davon, dass Preisverleihungsshows grundsätzlich völlig albern sind, wäre es schön, wenn sich die Geehrten bitte nicht immer nur langatmig bei anderen bedankten, sondern sich klar machten: Du warst es, der jeden Tag am Set die schwere Ritterrüstung trug. Du hast die Kussszenen mit dem nach Knoblauch riechenden Kollegen durchgestanden. Du hast die extra Klavierstunden genommen für diese Rolle. Steh dazu.
Lotta Wieden mit ihrem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.